das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Die Bescherung kam kurz vor Weihnachten vor genau 4 Jahren. Quasi von einer Minute auf die andere musste die Rammedetalbrücke über die Autobahn 45 im Sauerland bei Lüdenscheid gesperrt werden. Akute Einsturzgefahr. Da war auch keine Sanierung mehr möglich. Die Brücke musste komplett gesprengt werden. Ein Schock für die Region. Denn mit der Brücke wurde eine wichtige Nord-Süd-Achse gekappt. Und der gesamte Autobahnverkehr wurde durch die Straßen der umliegenden Dörfer und der Stadt Lüdenscheid geleitet. Eine enorme Belastung für die Anwohner. Doch nun haben die ihr wohl schönstes vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bekommen. Denn gerade mal 4 Jahre später ist der erste Teilabschnitt der neuen Brücke heute feierlich eröffnet worden. Über einen mal rekordverdächtig raschen Neubau made in Germany, Philipp Wundersee.
Eine neue Brücke.
Dieses Tempo, das ich hier gezeigt habe, das wollen wir in Zukunft in ganz Deutschland.
Eine gebeutelte Region.
Wir haben auch Mitarbeiter dadurch verloren, die das nicht mehr ertragen wollten, nach hier zu fahren.
Ein strukturelles Problem.
Es sind ja mehrere tausend Brücken, die ein Defizit haben in Deutschland.
Doch die Rahmedetalbrücke, die hat Geschäftsführer Dirk Seifert besonders zu schaffen gemacht. 4 Jahre Stau, Lärm und Blechkolonnen vor dem eigenen Betrieb in Lüdenscheid. Sie haben die Tage bis zur Wiedereröffnung gezählt.
Wir haben sehr stark darunter gelitten. Das fing damit an, dass also die Wege zu den einzelnen Baustellen deutlich länger wurden. Kunden haben wir verloren von der Seite her. Wir sind als Region allerdings dadurch auch zusammengewachsen und haben auch ein neues Wir-Gefühl dabei bekommen.
Die marode Brücke war 2021 wegen schwerer Schäden gesperrt und 2023 gesprengt worden. Der Wiederaufbau gilt als Musterbeispiel mit einer Planungs- und Bauzeit von 4 Jahren. Entsprechend stolz gibt sich die Politik heute.
Wir haben die Ressourcen, wir haben das Know-how, wir haben die Fachleute, wir haben die Menschen, die das wollen, um solche Projekte erfolgreich umzusetzen.
Und dann atmet Lüdenscheid auf.
So, jetzt sind wir drauf. Endlich.
Die ersten LKW rollen rüber. Für die Fahrer eine Befreiung, für die Anwohner fast schon ein kleines Weihnachtswunder.
Wunderbar.
Und wir sind wirklich froh, dass diese Zeit jetzt vorbei ist und wir wieder beruhigt hier unser Dorf genießen können.
Wir haben endlich wieder freie Straßen und wir können dann nicht wieder problemlos überall hinkommen.
Schneller genehmigen, planen und bauen mit einer Firma und Prämien für schnelles Fertigstellen. So wie es im Ausland schon Praxis ist, hat es auch in Lüdenscheid funktioniert, sagt der ADAC.
Diese integrierte Vorgehensweise, die sorgt für geringere Kosten, sie spart Zeit und sie minimiert vor allen Dingen auch Schnittstellenprobleme.
Und dieses Tempo brauche Deutschland dringend, sagen Fachleute, wenn die Regierung in den kommenden Jahren mehr als 5000 Brücken modernisieren will.
Die Rahmedetalbrücke ist jetzt ein besonderes Beispiel gewesen. Es ist praktisch der erste Patient, den man jetzt geheilt hat. Damit ist die Krankheit aber noch nicht ausgelöscht. Wir haben noch eine ganze Menge vor uns und eine ganze Reihe Bauwerke, die jetzt natürlich von den Dingen, die man gelernt hat im Rahmedetal, dass man das nutzen darf.
Vergessen werden sie trotzdem nicht die Zeit, den Stau, den wirtschaftlichen Schaden in der Stadt, die seit heute vom Lkw-Verkehr befreit wurde.
Vom entspannten Ambiente um sie herum dürften sie nicht viel mitbekommen haben. Es soll ein langes Wochenende voller zäher Gespräche gewesen sein in Miami. Die amerikanische Unterhändler einerseits mit der russischen und andererseits mit der ukrainischen Delegation geführt haben. Immerhin seien die Gespräche produktiv und konstruktiv gewesen. Aber das kann alles und nichts bedeuten. Währenddessen gingen tausende Kilometer von Florida entfernt die Gefechte an der Front in der Ukraine weiter. Und in Moskau erschütterte eine Autobombe den Morgen. Einzelheiten von Silke Dietrich.
In sämtlichen russischen Fernsehkanälen war es die Nachricht des Tages. Um kurz vor 7 am Morgen detoniert ein Sprengsatz unter einem Auto auf einem Parkdeck im Süden von Moskau. Generalleutnant Savarov wird dabei schwer verletzt, stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Anwohner äußern sich eher zurückhaltend. Was kann man tun? Es läuft ein Krieg. Und da sind solche Dinge unvermeidbar. Das wird nicht so schnell vorbei sein. Und wie, weiß ich auch nicht. Der Offizier hatte im russischen Generalstab die Ausbildungsabteilung der Armee geleitet, zuvor in Syrien Spezialoperationen organisiert. Die Moskauer Staatsanwaltschaft leitet nach dem Attentat Untersuchungen ein. Wir werden unsere Mordermittlungen in alle Richtungen vorantreiben, auch in die Richtung, dass das Attentat vom ukrainischen Geheimdienst organisiert wurde. Der ukrainische Geheimdienst SBU hatte sich bereits zu einem tödlichen Anschlag vor fast genau einem Jahr bekannt. Auch auf einen Generalleutnant und auch mitten in Moskau. Damals war ein Sprengsatz an einem Elektroroller versteckt. Im April kam ebenfalls ein General durch einen Sprengsatz in einem Auto ums Leben. Damals wie heute, ein schwerer Schlag für Russland. Selbst in der eigenen Hauptstadt können hochrangige Generäle nicht geschützt werden. Bei dem neuerlichen Anschlag sehen Beobachter auch einen Zusammenhang zu den aktuellen Verhandlungen um ein Kriegsende in der Ukraine. Beiden Seiten ginge es darum, Stärke zu zeigen.
Die russische Seite tut das eben durch vermehrte Angriffe, während die ukrainische Seite eben hier unter anderem jetzt diesen hochrangigen General getroffen hat und damit auch gegenüber Trump demonstriert. Sie ist nicht schwach, sie ist dazu in der Lage, in Russland zu operieren und eben auch Stärke zu demonstrieren.
Und an der Front gehen die Kämpfe weiter. Ein baldiger Waffenstillstand ist derzeit nicht in Sicht.
Und wir schauen jetzt auf ein Land, das im Kalten Krieg eine große Rolle spielte, als eine Art Speerspitze des Ostblocks tief im Westen, kurz vor der Haustür der USA. Kuba, das seit dem Untergang der sozialistischen Welt in den 90er Jahren meist nur noch den morbiden Charme eines unaufhaltsam zerbröselnden Staates bietet. Denn längst kommt die Unterstützung aus Russland nicht mehr so ausreichend wie einst. Und auch das offiziell zumindest ebenfalls sozialistisch regierte Venezuela ist für Kuba kein verlässlicher Partner mehr. Marie-Christine Böse und Max Meyer über ein Land, in dem langsam das Licht ausgeht. Buchstäblich.
Einlass mit Taschenlampen zum Filmfestival von Havanna. Mal wieder ist der Strom weg. Dass der Film überhaupt beginnt, klappt nur dank Generatoren, die draußen brummen. Jorge Alberto macht Kino in Zeiten der Energiekrise möglich. Ständig muss er Spielpläne neu erfinden. Montag zum Beispiel wollten wir einen mexikanischen Film zeigen. Nach 20 Minuten ist der Strom ausgefallen. Dann muss man den Film streichen oder auf einen anderen Termin legen. Das Filmfestival, einst legendär, ist heute ein Kampf gegen Widrigkeiten. Im Kinosaal entkommt Jorge kurz der Realität. Die holt draußen gerade ein Filmteam ein. Der Strom kurz da, jetzt wieder weg. Benzin gibt es kaum, also improvisieren, umfüllen von einem in den anderen Generator. Ein Wunder, sagt Nancy Delgado, dass hier überhaupt Filme entstehen. Hier zu produzieren ist wie die Odyssee der Trojaner gegen die... es ist extrem schwer. Wenn uns ein Kabel kaputt geht, ist das ein Riesenproblem. Anderswo würde man einfach 25 Ersatzkabel haben. Wir haben nur das eine. Alles Symptome für Kubas Zustand. Sozialistische Misswirtschaft und US-Sanktionen schnüren der Insel die Luft ab. Nicht mal die Müllabfuhr hat Benzin. Nach Hurricane Melissa erlebt Kubas Osten zudem eine Dengue-Fieber-Epidemie. Und jetzt noch das. US-Präsident Trump lässt venezolanische Öltanker beschlagnahmen, die Erdöl auch nach Kuba bringen. Wenn das so weitergeht, sagen viele, gehen bald die letzten Lichter aus. Außerhalb von Havanna fällt gerne mal 22 Stunden am Tag der Strom aus, erzählen die Bauern. Maschinen stehen still. Elvis Medina fürchtet, dass Kuba im Konflikt zwischen den USA und Venezuela zerrieben wird. Ich glaube, das trifft uns schon. Das ganze Durcheinander mit den Stromausfällen, dem Treibstoffmangel. 4 Stunden weiter östlich. Trinidad, einst Touristenhochburg und Devisenquelle. Gerade nachts pulsierte hier das Leben. Doch heute bleiben selbst tagsüber Souvenirstände verwaist. Jeder kennt jemand, der abgehauen ist. Laut Demografen sank die Bevölkerung in 2 Jahren um fast 20%. Es gibt für junge Menschen fast nichts zu tun. Ich würde gern andere Länder sehen, andere Kulturen kennenlernen, neue Menschen treffen. Einfach mal raus. In Havanna geht unterdessen der Kartenverkauf fürs Kino weiter. im Dunkeln mal wieder. Aber die Besucher, sagen sie, verstehen das. Es ist ja Alltag.
Ja, und natürlich verschlechtert sich die Lage weiter, je mehr die USA Kubas Hauptenergielieferer Venezuela und dessen Öllieferung ins Visier nehmen. Daher jetzt die Leiterin unseres ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel. Gudrun, erst die Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote, jetzt schon der zweite Öltanker beschlagnahmt. Was steckt hinter der Konfrontation mit Venezuela?
Ja, es geht darum, dass die USA einfach dem sozialistischen Staatschef Maduro langsam den Geldhahn zudrehen wollen und ihn unter Druck setzen wollen, um gegebenenfalls sogar einen Regimewechsel herbeizuführen. Venezuela, das ölreichste Land der Welt, verkauft aber dieses Öl vorwiegend an China. Etwa 80-85% der Exporte, aber eben auch an den Iran und an Kuba. Das gefällt den USA überhaupt nicht. Sie hätten gerne eine Regierung unter der aktuellen Oppositionsführerin Machado, die ja jetzt auch den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Denn die hat bereits großzügig angeboten, sie könne sich vorstellen, unter ihrer Leitung des Landes könnte man den Ölsektor privatisieren. Das wäre natürlich dann etwas, wo die Amerikaner wieder Möglichkeiten sehen, einzusteigen. Das Ölfördersystem in Venezuela scheint sehr marode zu sein. Und es geht gar nicht so sehr ums Öl, hören wir hier, sondern es geht vor allem darum, die Infrastruktur wieder aufzubauen und daran zu verdienen.
Nun ist für heute Abend noch eine Pressekonferenz von US-Präsident Trump angekündigt. Hat das auch mit dem Thema Venezuela zu tun?
Nur indirekt. Wir hören, es soll darum gehen, dass die US Navy ausgebaut werden soll. Es sollen neue Kriegsschiffe gebaut werden. Ein Fregattentyp, der dann auch Trump heißen soll. Die ganze Flotte soll offensichtlich umbenannt werden in Goldene Flotte. Und das sind dann natürlich Kriegsschiffe, die man einsetzen kann in der Karibik, aber vor allem im Indopazifik. Denn zahlenmäßig ist die chinesische Flotte mittlerweile den Amerikanern etwa um 100 Schiffe überlegen.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Nicht nur geopolitisch hat die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus Anfang dieses Jahres enorme Auswirkungen, auch wirtschaftspolitisch. Denn mit seinem Lieblingsinstrument der Zölle hat der Präsident zwar Mehreinnahmen von bislang rund 230 Milliarden Dollar für den US-Fiskus erwirkt. Doch einen großen Teil davon haben entweder amerikanische Unternehmen selbst zahlen müssen oder sie haben die höheren Preise an die amerikanischen Verbraucher und Kunden weitergegeben. Hinzu kommt die Unsicherheit, die Trumps erratische Zollpolitik auslöst. Und das bekommt auch ein Düsseldorfer Spielzeughersteller zu spüren, dessen Hörspiel- und Musikfiguren gerade jetzt zu Weihnachten auch in den USA der Hit sind. Michael Heusen.
Winter Wonderland New York. Kaum ein Ort steht für den Konsumrausch in der Weihnachtszeit wie die Fifth Avenue. Im Rockefeller Center, hinter dem berühmten Weihnachtsbaum, gehen die Kinderherzen auf bei FAO Schwartz, das offizielle Zuhause des Weihnachtsmanns, wie es sich selber nennt. Und was bringt er den Kindern? Seit einigen Jahren auch deutsche Tonys. Spielzeugfiguren mit Hörspielen und Musik, sehr einfach auch für die Kleinsten zu bedienen, erfunden in Düsseldorf eine Erfolgsstory. Tonys sind großartige Spielzeuge, die Geschichten erzählen. Sie bringen Familien zusammen, Kinder, Eltern und Großeltern. Doch der Erfolg in den USA drohte zu kippen. Denn der Mann, der auf der anderen Seite der Fifth Avenue eines seiner Zuhause hat, er liebt Zölle. Natürlich auch auf Tonys. Rund 500 Millionen Euro Umsatz machen die Düsseldorfer, die Hälfte davon in den USA. Es ist inzwischen ein globales Produkt. Entwickelt von zwei Vätern in Düsseldorf, designt in Schwäbisch Hall, produziert in Tunesien und vor allem in Fernost. Erst in China, seit April in Vietnam. Der Umzug dorthin zufällig genau zu dem Zeitpunkt, als Trump den Zollhammer gegen Peking auspackte.
Für uns deswegen einfach auch gar nicht mehr so wichtig gewesen, weil wir eben schon sehr frühzeitig den Standort in Vietnam geplant hatten. So einen Standort aufzubauen dauert ungefähr 15 Monate für uns. Das heißt, dass der am 1. April fertig war, das war dann einfach auch in dem Fall ein bisschen Glück.
Pech für amerikanische Kunden. Für sie sind die Tonys trotzdem teurer geworden.
Im Mai mussten wir in der Tat in den USA die Preise für die Figuren etwas anheben von $17,99 auf $19,99, einfach um diesen Zolleffekt auszugleichen. Interessanterweise haben wir überhaupt keinen Rückgang der Nachfrage gesehen.
Andere deutsche Exporteure hatten da weniger Glück, schauen pessimistischer in die Zukunft.
Die Zölle sind das eine, die große Unsicherheit, was wir in 2, 3, 4 Monaten oder 3, 4 Jahren haben, das ist wahrscheinlich für die Unternehmen das noch größere Problem. Vielleicht ist man in der Nische hat man eine sehr hohe Spezialisierung, sodass eben der US-amerikanische Verbraucher oder ein US-amerikanisches Unternehmen gar nicht auf andere Produzenten umschwenken kann.
Das unberechenbare Auf und Ab der Zölle, es gibt dabei Sieger und Verlierer. Und oft profitiert nicht unbedingt der, der die Spielregeln erfunden hat.
It's Merry Christmas and Feliz Navidad, Joyeux Noël and God Jul.
Gorge, Mickey, thanks.
Weitere Nachrichten des Tages, Erika, mit dir.
Ja, das Bundeskriminalamt hat in diesem Jahr bereits mehr als 1000 verdächtige Drohnenflüge erfasst. Ziele waren vor allem militärische Einrichtungen, Flughäfen, aber auch Rüstungsunternehmen oder Hafenanlagen, sagte BKA-Präsident Münch der Bild-Zeitung. Dahinter steckten mutmaßlich oft staatliche Akteure. Bund und Länder hatten vorige Woche ein Drohnenabwehrzentrum eingeweiht, das im Januar seinen Betrieb aufnehmen soll. Im Handelsstreit mit der EU erhebt China künftig auch vorläufige Strafzölle auf bestimmte Milchprodukte. Sie bewegen sich zwischen 22% und 43% und sollen von morgen an gelten. Peking begründet sie damit, dass die EU ihre Milchwirtschaft erheblich subventioniere. Der Schritt gilt als Vergeltung für Strafzölle, die die EU seit vergangenem Jahr auf Elektroautos aus China erhebt. Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha schwelt seit Jahrzehnten. Nun wollen beide Länder am Mittwoch Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe führen. Der Vorstoß für Friedensbemühungen wurde beim Außenministertreffen der ASEAN-Staaten vereinbart. Allerdings meldete Kambodscha kurz darauf neue thailändische Luftangriffe. Der Konflikt war Ende November wieder aufgeflammt. Bislang wurden bei Kämpfen mindestens 43 Menschen getötet.
Zum Staunen gebracht zu werden, diesem Zauber erliegen die meisten von uns sehr gerne. Und die Liste der dafür nötigen Zaubertricks, die ist lang. Ein Klassiker, Kaninchen aus dem Zylinder, auch wenn die Nummer aus Tierschutzgründen überholt ist. Verblüffend war sie allerdings. Genauso wie die Ringe, die gerade noch verhakt, plötzlich frei und separat schweben. Und Spielkarten gehen sowieso natürlich immer. Aber die Branche wandelt sich und begeistert mit immer verblüffenderen Illusionen. So wie die eines gebürtigen Augsburgers, der im Illusionsmekka Las Vegas sogar einen besonderen Preis gewann. Für einen Trick, mit dem er nun wieder heimisches Publikum verzaubert. Markus Rea und Tom Garus waren dabei.
Aus dem Nichts macht Alexander Merk eine Riesennummer. Das hier ist der Trick, für den er in den USA den Preis bekommen hat. Die Zuschauer sind baff. Woher kam auf einmal der Schnaps?
Zumindest in dem Säckchen ist wahrscheinlich so eine kleine Zapfanlage, wo er dann das Glas voll macht. Aber wo ist das Glas? Wissen wir nicht.
Es ist eine Illusion und man wird irgendwie beschissen. Und man weiß es nicht und man kriegt es nicht raus.
Die Scheinbar in Berlin-Schöneberg ist eine Bühne, wo Merk immer wieder mal auftritt. Lampenfieber hat er hier kaum. Ganz anders bei seinem Auftritt in Las Vegas. Deshalb hat er dort den bewährten Trick mit dem Schnapsglas aufgeführt.
Für mich ist es ein mittelschwerer Trick und den wollte ich auch ganz bewusst, weil ich wusste, es kommt noch viel Aufregung dazu, auf der Las Vegas Showbühne und vor meinen Legenden aufzutreten. Deswegen habe ich nicht den für mich schwierigsten Trick genommen, aber einen, wo ich wusste, die haben Spaß dran und durchschauen ihn vielleicht auch nicht.
Die, das sind Penn und Teller, Merks Vorbilder eines der bekanntesten Zauberer-Duos in den USA. Fool Us, zu Deutsch etwa Täusche uns, heißt ihre Show. Und Merk hat genau das geschafft. Auch die beiden haben nicht herausgefunden, wie das mit dem Schnapsglas funktioniert. Angefangen mit der Zauberei hat Merk schon mit 6. Da lag unterm Weihnachtsbaum ein Zauberkasten. Und seitdem hat er nicht mehr damit aufgehört. Familienfeiern, Geburtstage, es wurden immer mehr Auftritte. Gerade probiert er mit einem Zaubererkollegen eine neue Nummer.
Wie ich das rote Schirmchen von der roten Lampe, so genau, mit dem gelben Schirmchen von der gelben Lampe tausche, passiert die Magie, sich am roten Schalter geht immer noch die rote Lampe an und aus.
Zauberkunst, das ist für die beiden vor allem Tüftelei und Handwerk, doch auch eine gute Portion Unternehmergeist.
Man muss sich halt auch viel im Hintergrund darum kümmern, dass Anfragen reinkommen, dass man irgendwie
ja, bekannter wird und dann geht das. Ja, also man ist halt selbstständig.
Selbstständig passt genau, weil das ist das Schöne auch beim Zauber. Man merkt, je mehr man tut, je mehr man macht, desto mehr kommt auch wieder rein, ob finanziell oder einfach nur an Bekanntheit oder tollen Auftritten.
Und davon könnte es bald noch mehr geben. Nach dem Preis in den USA bekommt Merck nun Anfragen aus aller Welt, sogar aus China.
Wenn Sie in diesen Tagen Radio hören, dann können Sie gar nicht an der rauchig-sonoren Stimme dieses Mannes vorbeikommen. Chris Rea singt eines der Top-Pop-Lieder zur Weihnachtszeit. Driving Home for Christmas ist seit Jahren ein alljährlicher Dauerhit auf Sendern im ganzen Land und begleitet nicht nur die, die tatsächlich auf dem Weg heim zu ihren Familien sind. Nun ist Chris Rea im Alter von 74 Jahren gestorben. Christoph Prössl über eine Karriere, die nicht nur an Weihnachten leuchtete.
Das ist der Song, der Chris Rea so berühmt gemacht hat. Geschrieben 1978 im Auto, kurz vor Weihnachten. Da war er auf dem Weg nach Hause in Nordengland. Da war überall Schnee. In Nottingham mussten wir auf einen Schneepflug warten. Und da habe ich angefangen, einen aufmunternden Text zu schreiben. Es geht um Erinnerungen und die Freude, Familie und Freunde wiederzusehen. Erfolge feiert er viele. 25 Alben hat Chris Rea veröffentlicht und ist dabei immer bodenständig geblieben.
Ich habe mich vor vielen, vielen Jahren dazu entschieden, kein Rockstar zu sein. Vor etwa 20 Jahren. Denn ich wollte meine Familie nicht verlassen. Ich kenne Menschen, die sind reicher als ich. Wesentlich reicher. Aber sie haben keine Familie.
Die Frau an seiner Seite, Joanne, hatte er noch in der Schulzeit kennengelernt. Die beiden haben zwei Töchter. Die Namen hat Chris Rea in zwei weltberühmten Songs bekannt gemacht. Seit längerem hatte er gesundheitliche Probleme und kämpfte sich immer wieder zurück auf die Bühne. Nun ist er nach kurzer Krankheit gestorben.
Und mit welchen Wetteraussichten diese Tagesthemen ausklingen, das spielt uns jetzt Sven Plöger vor.
Das spielt er vor und erzählt weiterhin etwas von kälterer Luft, Ingo, die auf uns zusteuert. Das ist seit Tagen stabil in der Vorhersage und insofern kann man jetzt auch zudem was über Weihnachten sagen. Ist ja auch nicht mehr so ganz weit weg und deswegen gucken wir nochmal auf die Isobarenkarte. Das Entscheidende ist dieses Hoch, was sich aufbaut über den südlichen Skandinavien. Das zapft diese sehr kalte Luft an, führt sie so ein bisschen rum in unsere Richtung. Und jetzt habe ich es mal, wie man so schön sagt, typomäßig gemacht. Also einfach mal eine Deutschlandkarte genommen und die entscheidenden Punkte draufgeschrieben. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können sich das dann auch merken. Interessant, der Heilige Abend. Tatsächlich werden ein paar Schneeflocken fallen, zumindest im Süden Baden-Württemberg, Bayern, meist südlich der Donau. Das sind keine Schneemassen, aber so 1 bis 3 Zentimeter sind denkbar. Dann gibt es noch die östlichen Mittelgebirge, gerade so der Thüringer Wald. 1 bis vielleicht 2 Zentimeter. Eine sehr dünne Überzuckerung ist denkbar. Dazu ist es aber windig, wenn man dann so draußen rumläuft am Heiligen Abend, wird sich das alles kalt anfühlen. Und dann zu Weihnachten wird es aus Norden und Nordosten immer sonniger. Weihnachtsspaziergänge sind absolut genießbar, warm anziehen und vor allen Dingen die Nächte mit -4 bis -9 Grad zum ersten Feiertag dann richtig kalt. Jetzt gucken wir noch auf den unmittelbaren Amlauf, nicht am Lauf, sondern ab. Lauf. Und was man sieht, ist viel Gewölk. Im Süden, auch morgen Vormittag, dann die Situation, dass man oberhalb von etwa 800, 900 Metern ganz gut die Sonne sieht, sonst ist schwierig. Und dann hier aus Nordosten, Nordsee, Ostsee, Schleswig-Holstein, zunehmend wird es dann schon sonnig in der trockeneren Luft. Die Temperaturen morgen früh unter Wolken, für die meisten gelegen zwischen 0 und 4 Grad und Bayern, Baden-Württemberg bei Aufklaren wieder bis minus 5. Morgen Nachmittag dann 2 bis 7 Grad. Wenn es aber den Dauer Nebel gibt, dann bleiben wir hängen bei 0 Grad oder knapp drunter. Die Aussichten, Rückzug der Wolken am Heiligen Abend, über die Schneeflocken haben wir gesprochen und gucken Sie mal, Das ist schönes Weihnachtswetter am ersten Feiertag.
Na, das ist doch Musik in unseren Ohren. Sven, danke für die sonnigen Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht's jetzt weiter auf hoher See.
Genau, mit einer Reportage über die Geschichte der Kreuzfahrt.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.